Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Nun, mir vis-à-vis ist das Mikrofon hier im Studio 1 des Deutschlandfunks in Köln. Die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt kommen darüber zu Ihnen. Was haben wir vor? Wir reisen in die holsteinische Schweiz zum Tag der Parke. Weiß kaum mehr einer, heute ist der Tag der Parke, 24. Mai. Wir werden eine kleine Mutprobe unternehmen, wenn wir Fahrrad fahren in Los Angeles. Das ist gar nicht so einfach und ungefährlich dort. Im Liegewagen werden wir uns kurz aufhalten und eine kleine persönliche Geschichte dort erzählen. Und was haben wir noch? Lustwandeln mit Boccaccio. Da geht es um die Flucht aufs Land seinerzeit in der Pestzeit. Das müssen Sie dann auch unbedingt hören. Kommt dann im zweiten Teil. Wir haben ja bis 13 Uhr Zeit für unsere Reisenotizen jetzt gleich. Aber geht's auf die kleinste der Kanareninseln. Welche ist das wohl? Und das Wasser spielt da eine ganz besondere Rolle, denn das ist dort sehr kostbar. Seien Sie nochmals willkommen zum Sonntagsspaziergang.
Mi raza como mi
Kinder, ihr dürft zum Spielen zu den Nachbarn, aber wenn ihr Durst bekommt, dann denkt dran, um Wein dürft ihr bitten, aber bloß nicht um Wasser. Das war ein Zitat und man kann sich das ja kaum vorstellen, dass Eltern so etwas sagen, dass einfaches Wasser etwas so Seltenes und Kostbares ist. Die Kinder auf El Hierro, denn dorthin geht's jetzt, die haben diesen Satz noch in den 40er und 50er Jahren zu hören bekommen. So hat es ein sehr betagter alter Mann, meinem Kollegen Franz Lerchenmüller, erzählt. El Hierro, also was weiß man sonst noch von dieser kleinsten der sieben Kanareninseln? Mit einem Alter von knapp über 1 Million Jahren ist sie auch ihre jüngste. Auf den 278.000 Quadratkilometern sind 11.000 Menschen gemeldet, aber tatsächlich leben nur so in etwa 7.000 dauernd hier. Der Vulkanfelsen im Atlantik, der aussieht wie ein unförmiger Bumerang und aus nicht unbekannten Gründen das Eisen, heißt, ragt bis zu 1500 Meter hoch, fällt unter Wasser, aber weitere 4000 Meter bis zum Meeresgrund ab. 90% der 120 Kilometer Küste sind steiler Fels, ein Gebirgszug, der Cumbre, an dem die Passatwolken aus Nordwesten hängen bleiben, der teilt das Eiland in Nord und Süd. Und was für Reisende interessant ist, El Hierro ist ein Ziel für alle, denen es auf Ibiza, Teneriffa und Co. zu laut, zu voll, zu erschlossen, zu schrill oder zu dicht besiedelt ist. Auf El Hierro fallen nur wenige richtig touristische Einrichtungen ins Auge. Statt eines Lichtermeeres funkeln nachts höchstens einzelne Lichtgirlanden aus dem Dunkel. Und darüber sieht man die Sterne. Soweit also ein paar nüchterne Fakten, damit Sie wissen, wohin wir in den nächsten Minuten reisen. Denn wenn wir erstmal auf El Hierro unterwegs sind, dann geht es eigentlich nur noch um eines, ums Wasser. Das Wasser hat die Geschichte der Insel geprägt wie kein anderer Faktor, hat mir eben Kollege Franz Lechenmüller erklärt. Und der tägliche Kampf um jeden Tropfen, der dauert auch heute noch weiter unvermindert an.
Als im Jahr 1405 der Abenteurer Jean de Bettencourt die Insel El Hierro für den kastilischen König besetzte, wussten die Bimbaches, die Ureinwohner, sofort, was zu tun war. So berichtet es jedenfalls die alte Sage.
Auf dem Sterbebett hatte der Zauberer Ione einst unseren Vorfahren prophezeit:
Es werden Fremde auf schwimmenden Häusern an unseren Küsten auftauchen, und sie führen nichts Gutes im Schilde. Verbergt ihnen den heiligen Baum, von dessen Blättern das Wasser uns stets so zuverlässig tropft, hinter Brombeerranken und Pinienästen. Sagt, dass ihr kein Wasser habt als den Regen, dann werden sie wieder abziehen.
Und genau so machten sie es. Sie verhüllten den Baum. Und tatsächlich fanden die Soldaten bei ihren Streifzügen keine Quelle und keinen Fluss. Und ihr Kapitän war nahe dran, wieder abzuziehen. Doch dann führte der Leichtsinn, den die Liebe gebiert, zur Katastrophe. Ein Hirtenmädchen namens Ginama verbrachte die Nächte mit dem Pferdeburschen von Jean de Bettencourt. Im Taumel der Leidenschaft verriet sie ihm das Geheimnis des versteckten Baumes. Daraufhin nahm der Eroberer die Männer als Sklaven gefangen. Die unglückselige Ginama aber wurde, wie es Verrätern gebührt, von unseren Ahnen mit einem Fels erschlagen.
Den heiligen Baum Arbol Garoué gibt es immer noch. Mit seinen verschlungenen, von dichtem Moos bedeckten Ästen und einem immergrünen Blattkleid steht er in einem runden Felsenkessel. Allerdings ist es nicht mehr der ursprüngliche, erzählt Johanna Söhner, die seit 32 Jahren auf den Kanaren lebt und immer wieder Besucherinnen und Besucher für deren Schönheit begeistern will. Der wurde bereits 1610 von einem Sturm entwurzelt. Sein Nachfolger steht dort seit 1957 und ist auch schon 10 Meter hoch gewachsen.
Es ist ein Stinklorbeer. Der Stinklorbeer, weil das frische grüne Holz sehr stinkt. So sehr, dass man, wenn man den abhauen möchte mit Äxten, dann muss man sich abwechseln, weil man das nicht ertragen kann, den Gestank.
Am Abhang darunter, im Tal von Los Lomos, verteilen sich mehrere tiefe Wasserbecken, bedeckt von dichten Büschen.
Genau an dieser Stelle, wo dieser Baum steht, da gibt es ein ganzes Tal, das nach unten führt, Richtung Meer. Und an dieser Stelle auf der Insel, das ist so, was ich kenne, die einzige Stelle, die so eine richtige lehmige, undurchlässige Unterschicht hat. Und dadurch kann das Wasser, das diese Büsche, die über diesen Löchern stehen, abtropfen lassen, aufgefangen werden. Und es war sehr wahrscheinlich auch die Stelle, wo die Ureinwohner ihr Wasser geholt haben damals.
Wasser, Wasser, Wasser. Wasser sickert durch die Geschichte von El Hierro, es tröpfelt durch seine Legenden, rieselt in Liedern und entscheidet über Tod oder Leben. Immer ging es darum, Wasser zu finden, zu verteilen, zu speichern, zu verteidigen.
Wasser ist ein zentrales Thema auf El Hierro. Das ist eine sehr junge Insel, das Gestein ist noch sehr porös. Es gibt also kaum wasserundurchlässige Schichten im Gestein und somit gibt es kaum Brunnen. Also es gibt eigentlich kaum süßes Wasser, das unterirdisch rausgeholt werden kann.
Wer also die Insel und ihre Menschen verstehen will, muss sie nach dem Wasser fragen. Der 70-jährige Amos Luzardo etwa wuchs im Tal von El Golfo auf. Direkt an der Quelle von Las Puntas erinnert er sich an seine Kindheit.
Meine Großeltern und meine Urgroßeltern lebten da oben in den Bergen, wo man noch die paar Häuser sieht. Mein Vater wurde 1916 geboren und schon mit 7 Jahren musste er mitgehen, wenn sie zweimal pro Woche mit dem Vieh von oben runterkam, über diesen Weg, der damals noch viel steiler und steiniger war. Er trieb mit seinem Vater die Kühe und die Mutter trug die Wäsche in einem Korb.
Denn diese Quelle von Las Puntas war eine der ganz wenigen Wasserstellen auf der Insel.
Unten angekommen, wurde als erstes die Wäsche gewaschen und zum Trocknen ausgebreitet, damit sie hinterher nicht so schwer war. Dann wurde das Vieh getränkt. Am Ende füllte man Wasser in einen Krug für zu Hause. Ich habe dann meinen Vater gefragt, Papa, aber wenn ihr dann oben angekommen seid, da hattet ihr doch schon wieder mehr Durst als vorher. Er sagte, klar, aber so haben die Kühe wenigstens 2-mal die Woche etwas zu saufen bekommen. Denn die übrige Zeit mussten sie ihren Durst immer nur mit Kaktusschnitzeln stillen.
Kein Wunder, dass jeder Tropfen Wasser kostbar war.
Das wenige spärliche Regenwasser hat man alles aufgefangen. Was über die Dächer und über den Patio ablaufen konnte, hat man aufgefangen. Und zunächst hat man von dem gelebt, so gut es ging, so sparsam es wie möglich. Und dann, praktisch im 20. Jahrhundert, hat man mit Schiffen Wasser von den anderen größeren Inseln gebracht und mit Lastwagen verteilt.
Ich erinnere mich noch, wie in den 40er, 50er Jahren die ersten Lkw in die Dörfer kamen und die Leute dort am Hahn Wasser zapfen konnten. Genau wie in Afrika heute. So lange ist das noch gar nicht her.
Auf El Hierro, der kleinsten der Kanareninseln, findet sich auf engem Raum eine kaum glaubliche Vielfalt an unterschiedlichen Landschaften. Wie aus einem frisch gepflügten Steinacker ragen an der Nordwestküste schwarze, zerrissene Lavaschollen hoch. Auf den rollenden Hängen im Norden lässt der Winterregen das Gras sprießen, unter einem blauen Himmel weiden Kühe zwischen Zwergginsterbüschen. An der Straße in den äußersten Westen krachen tief unten Brecher gegen schwarzglänzende Basaltsäulen. Sie lassen die Luft erzittern und die gigantische Meeresorgel rauschen und donnern. Ganz im Westen markiert der Leuchtturm Faro de Ocia den Punkt, der lange als das Ende der bekannten Welt galt. In der See davor, Mar de las Calmas, beginnt die Geschichte der Schutzpatronin von El Hierro, der Virgen de los Reyes.
Es gab ein Schiff, das übersetzen wollte, nach Amerika. Es war hier in eine Flaute geraten und konnte über eine Woche nicht weiter. Dann gingen der Besatzung mit der Zeit die Nahrungsmittel und das Wasser aus. Und die Hirten, die hier oben in der Dehesa leben, haben das gesehen, sind runter und haben sie versorgt. Und so konnten sie weiter segeln. Als Dank haben sie ihnen das Einzige, was sie als Wert auf dem Schiff hatten, gegeben. Und das war diese kleine Renaissance-Madonna. Und das war am Tag der Heiligen Drei Könige, am 6. Januar. Und die Hirten nannten sie deshalb die Virgen de los Reyes, die Madonna der Könige.
Erstmal aber stellte man sie nur in einer Höhle ab und erinnerte sich erst ein Jahrhundert später an sie, als es wieder einmal gar nicht mehr regnen wollte. In der Verzweiflung flehte man die Gnadenreiche an und siehe da. Kurz darauf schüttete, platterte und goss es, was nur so herunter konnte. Im Jahre 1745 das gleiche Problem, der gleiche Erfolg. Jetzt war klar, in der pausbäckigen Heiligen schlummerten Regenzauberkräfte. Um ihr Wohlwollen auf Dauer zu erhalten, baute man ihr weiter oben am Hang ein weißes Kirchlein mit weißem Turm. und ehrt sie noch heute alle 4 Jahre mit einer prächtigen Prozession.
Hier von der Ermita aus wird die Madonna getragen in einer Sänfte, mehr als 28 Kilometer bis zur Kirche in Valverde, über die ganzen Gipfel der Insel, begleitet mit Tänzern und Musikern und Tausenden von Pilgern. Die letzte Bajada nennt man das. Die letzte Bajada, das war 2017 und das sind 30.000 Personen auf der Insel gewesen, die diese Bajada begleitet haben. Manche machen das die ganze Strecke, manche machen das sogar barfuß. Es wird getanzt. Und so wird die Madonna eben begleitet, bis sie dann nachts irgendwann um 11 oder 12 in der Kirche in Valverde ankommt.
Höher am Berg fällt der Nebel ein und verwandelt die Ebene von El Sabinar in ein Land vor unserer Zeit.
Das sind so sanft abfallende Ebenen, bedeckt mit runden Büschen. Das sind eben die Wolfsmilchgewächse und das sind die Sabinas. Und dazwischen drin ist es so karg, frisch grün, weil es eben geregnet hat. Und die Wolken machen immer mal wieder ein Fenster auf, dann kann man ein bisschen weiter sehen. Jetzt sehe ich da vorne einen großen gebeugten Wacholderbaum. Dahinter ist ein Vulkankegel. Also hier diese Westspitze hat auch noch sehr viel vulkanisches Gestein an der Oberfläche, das man sehen kann.
Schwarz ist der Kies, grau sind die Baumstämme, türkis die Wolfsmilchbüsche. Der raue Wind hat hier das Sagen und wer sich ihm nicht unterwirft, wird in die Knie gezwungen. Die alten Wacholderbäume hat er ducken, aber nicht vertreiben können. Manche wachsen, demütig von Geburt, platt an den Boden gedrückt. Andere sind erst später in den Hüften eingeknickt. Wie verschlungene Taue winden sich ihre Äste. Die verdrehten Stämme glänzen mattsilbrig oder tragen letzte, borkige Schuppen. Dann werden die Wälder dichter.
Das sind zum Teil Kiefernwälder und tiefer, ein bisschen unter 1000 Meter, sind es diese Nebelwälder oder Lorbeerwälder. Und die melken, so nenne ich das, die melken die vom Wind hergetriebenen Wolken, diese Passatwolken, die praktisch großen Teil des Jahres da an diesen Wänden hängen, an diesem Gebirge, melken die Nebel aus, sodass da kleine Tröpfchen entstehen an den vielen Ästchen und Nadeln. Und die Tröpfchen, die gehen dann in das Erdreich, tropfen langsam ein. Und das nennen die Leute hier den horizontalen Regen. Und ich nenne das die Wolkenmelkmaschine.
Und diese riesige Melkmaschine hat über die Jahrhunderte so perfekt gearbeitet, dass die Bewohner des Golfo-Tals heute noch davon profitieren, erzählt Amos Luzardo.
Hoy en día somos unos privilegiados porque un ingeniero cuando se hizo el pozo de los Padrones, porque hay varios pozos.
Heute sind wir privilegiert. Man hat ja die ganze Zeit über immer wieder Brunnen gebohrt. Aber da kam nie viel Wasser und das, was kam, wurde meist schnell salzig. Aber dann hatte ein Ingenieur die Idee, von einem der Brunnen aus einen 1 Kilometer langen Stollen schräg nach oben zu bohren. Ganz oben ist ja die Hochebene. Und da stand ein großer Wald, bis die Spanier kamen. Die Bäume haben Wasser gesammelt, Jahrhunderte lang, Jahrtausende lang, jede Menge Wasser, weil darunter wohl eine undurchlässige Schicht ist. Und von diesem Reservoir bekommen wir heute im Tal von El Golfo unser Wasser.
Kartoffeln, Zucchini, Tomaten und Paprika wachsen im Tal. Juan Morales ist hier Bauer. Er besitzt seine Finca schon seit 1989 und pflanzt Bananen, aber auch Ananas.
Ab 1978 wurde die Ananas aus Venezuela und aus Costa Rica eingeführt. Heute produziert unsere Kooperative 3 Millionen Kilo pro Jahr. Sie werden alle auf den Kanaren verkauft, auf Las Palmas und Teneriffa. Festlandspanien bekommt Ananas von der Elfenbeinküste für 90 Cent. Das lohnt sich für uns nicht.
Wie kommt es, dass hier, anders als auf den anderen Kanareninseln, die Ananas vielerorts die Banane ersetzt hat?
Bananen anzubauen ist schwierig, weil es hier oft starken Wind gibt und die Pflanzen das nicht mögen. Aber eigentlich ist die Banane rentabler. Die pflanzt du einmal und das war's.
Ananas machen mehr Arbeit. Juan steht zwischen den langen Reihen stachliger Büsche und erklärt, warum.
Vom Pflanzen bis zur Ernte dauert es 18 Monate. Die Pflanze steht da 2 Jahre und liefert 3 Ernten. Danach wird sie herausgerissen, die Erde wird desinfiziert, dann wartet man 3 Wochen und kann wieder neu pflanzen. Die Plastikplane dazwischen und die Kiefernadeln sollen das Unkraut verhindern und die Feuchtigkeit halten.
Wie aber fast alles auf El Hierro hat auch die Frage Ananas oder Bananen mit dem leidigen Thema Wasser zu tun.
Die Ananas braucht sehr wenig Wasser, weil sie eine Tropenpflanze ist. Hier wässere ich einmal die Woche 5 Minuten lang. Die Bananen brauchen alle 7 Tage eine halbe Stunde lang Wasser.
Während der Jahrhunderte davor hatte El Hierro nur ein einziges Ausfuhrgut, das die anderen Inseln interessierte: Wein. Ein Engländer hatte im 16. Jahrhundert die ersten Reben eingeführt, sagt Alfredo Guitérrez, der die heimischen Tropfen in einem Lokal verkosten lässt.
Durante estos 5 siglos las variedades que teníamos originariamente eran todas europeas.
Die Rebsorten, die während dieser 5 Jahrhunderte hier wuchsen, waren alle europäische. El Hierro hat 40% aller Rebsorten, die auf den Kanaren angepflanzt werden. Und einige davon gibt es nur noch hier. Grund dafür ist die Reblaus. Die hat in Europa fast alle Reben zerstört. Auf El Hierro gab es sie nie.
Die meisten Sorten hatten sich sehr gut an das trockene Klima angepasst.
Es gab hier auf den Kanaren immer extreme Hitzewellen. Und die meisten dieser Reben haben sie überstanden, weil es im Winter immer genügend geregnet hat.
Doch die vergangenen Winter waren trockener als je zuvor. Und das ging auch an den Reben nicht spurlos vorüber.
Die widerstandsfähigen Sorten, die hatten nur 20% Verlust, andere bis zu 80. Der Listan Blanco etwa hält Trockenstress und Krankheiten gut aus. Aber der Barboso, von dem es in den normalen Jahren etwa 1000 Kilo Trauben gibt, der hat in diesem Jahr überhaupt nichts getragen. Es war so schlimm, dass man zum ersten Mal erlaubt hat, dass bewässert werden durfte.
Aber die Hoffnung, die stirbt bekanntlich zuletzt, auch auf El Hierro.
Also, wir haben den Klimawandel auf den Kanaren. Aber wir haben auch die Rebsorten, die mit dem Klimawandel zurechtkommen. Wir haben Sorten, die nicht mehr als 50 Liter Wasser im Jahr brauchen.
Doch wenn es selbst diese paar Liter nicht mehr regnet? Es gab dramatische Zeiten in der Geschichte von El Hierro. Immer, wenn der Regen ganz ausblieb.
Dürrejahre, die haben eigentlich immer zu Auswanderungswellen geführt. Es gab keine Überlebenschance, das Vieh starb, man musste auswandern. Die Menschen sind noch in den 50er Jahren, also 49, 50, diese Jahre waren wohl sehr trockene Jahre. Und noch da sind die Menschen in Segelschiffen, die kaum seetauglich waren, nach Amerika losgesegelt. Und hier gibt es wohl kaum eine Familie, die nicht Verwandte in Lateinamerika hat, vor allem heutzutage in Venezuela.
Auch Amos Lazardo mit seinen 70 Jahren erinnert sich an solche Fälle.
Als ich 8 oder 10 war, sind hier viele Leute noch ausgewandert, nach Venezuela meistens, um Geld zu verdienen, damit sie sich nach der Rückkehr eine Zisterne bauen konnten.
Solche Zisternen waren teuer, weil der Kalk eingeführt werden musste. Man sieht sie noch im Ecomuseum von Guinea. Guinea ist ein altes Ausweichdorf, in das die Bewohner der Hochebene bis in die 1950er Jahre im Winter und zur Obsternte herunterkamen. Ruben Acosta ist Museumsführer und hat eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Ort.
Meine Familie von meinem Vater aus El Pinar. Sie kommen Camino de San Salvador hier unter, auch 2-mal nach Los Llanillos.
Allzu lange ist das Dorf noch kein Museum.
Die Leute benutzen die Häuser bis 1980. Die Leute benutzen das Land. Jeden Haus hat eine Zisterne, so sie hatten hier Wasser.
Auch die schwarzen Steinhäuser aus dem 17. bis ins 20. Jahrhundert erzählen vom steten Ringen ums Wasser. Von Dachrinnen aus ausgehöhlten Baumstämmchen, über gemauerte Rinnen neben den Treppen, in sorgfältig abgedichteten Behältern wurde es penibel gesammelt. Jeder Tropfen war kostbar und man kann immer noch ermessen, wie schrecklich es für eine Familie gewesen sein muss, wenn in trockenen Monaten der Wasserspiegel im Tank sank und sank und am Ende nicht mal mehr eine Pfütze zurückblieb.
Virgencita de los Reyes, Reina de la
Im Lauf der Zeit wurden 3 Meerwasserentsalzungsanlagen gebaut. Aber sie fressen viel Energie. Und also beschlossen die Politiker zu Beginn des 3. Jahrtausends, mit Hilfe der EU das Problem ein für allemal zu lösen. Eine Art Befreiungsschlag. Bei Valverde stellte man 5 Windräder auf. Weiter oben in Tinjor ist ein mit Plastikfolie ausgelegtes Becken zu einem Drittel mit Wasser gefüllt.
Wir stehen hier am oberen Wasserdepot dieses Windwasserkraftwerks. Das ist ein großes Wasserbecken in einem ehemaligen Krater auf 700 Meter Höhe und hat ein Verfassungsvermögen von 380.000 Kubikmeter. Unten stehen 5 Windräder. Wenn die überschüssige Energie haben, dann wird Wasser vom unteren Speicher, der relativ auf Meereshöhe ist, hochgepumpt zu diesem Speicher. Wenn dann zu Spitzenzeiten Energie benötigt wird, dann wird das Wasser runtergeleitet über eine Wasserleitung und unten sind Turbinen, die dieses Wasser dann in Strom verwandeln.
Soweit die Theorie. Auf diese Weise, hieß es vollmundig, werde die Insel ihren Energiebedarf auf lange Sicht zu 100% autonom decken. Doch die Praxis hat die Erwartungen nicht erfüllt, weiß ein Besucher am Rande des Beckens.
Nicht wirklich, weil der See anscheinend ein zu geringes Fassungsvermögen hat, um die Differenz auszugleichen. Sie waren zu optimistisch und haben es falsch berechnet. Oder das Geld ist ausgegangen, das weiß ich jetzt nicht.
Also es ist zum einen, weil eins der Depots zu wenig Fassungsvermögen hat, aber das System an sich hat wohl nicht genügend Flexibilität, um solche Spitzen zu bestimmten Zeiten richtig schnell genug auszugleichen.
Ohne das alte Dieselkraftwerk geht es also weiterhin nicht. Die Meerwasserentsalzung kostet nach wie vor ordentlich Geld und auf El Hierro geht der Kampf um jeden Tropfen Wasser unvermindert weiter.
Von der kleinsten Kanareninsel war das Franz Lerchenmüller. Das ist das Angenehme auf Reisen, hat Goethe gesagt. Das ist das Angenehme auf Reisen, dass auch das Gewöhnliche durch Neuheit und Überraschung das Ansehen eines Abenteuers gewinnt. Es geht gleich nach Schleswig-Holstein, in Anschluss an die Nachrichten, und nach Los Angeles per Fahrrad.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Und hier sind wieder die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt an diesem für Sie hoffentlich angenehmen Sonntag. Andreas Stopp am Mikrofon. Im Verlauf der Sendung gibt es eine ganz kurze, aber anrührende Begegnung in einem Eisenbahnliegewagen. Diese Geschichte spielt zwischen Straßburg und Wels in Oberösterreich. Und die Kölner Kantorei singt uns 2 Strophen über die allseits bekannte Schwäbische Eisenbahn.
Thank you.
Heute schreiben wir den 24. Mai und das ist der Tag der Parke, ein europaweiter Aktionstag der Nationalparke, Biosphärenreservate und Naturparke. Dieser Tag geht auf den 24. Mai 1909 zurück, als in Schweden 9 Nationalparke ausgewiesen wurden, erstmals in Europa. Im Vergleich dazu ist der Naturpark Holsteinische Schweiz ein ganz junger, Mitte der 1980er Jahre gegründet. Diese Holsteinische Schweiz liegt im Osten von Schleswig-Holstein zwischen Lübeck und Kiel. Als im 19. Jahrhundert Reisen in die echte Schweiz beliebt waren, da nannte ein Hotelier sein Haus im jetzigen Ort Malente zwischen Seeufer und Hügellandschaft Hotel Holsteinische Schweiz. Und dieser Name wurde bald auf die Landschaft übertragen. Eva Firzlaff stellt diese Holsteinische Schweiz vor.
Wir steigen auf den Parnassturm am Stadtrand von Plön, mitten in der Holsteinischen Schweiz. Vor 130 Jahren gebaut, 20 Meter hoch, ein kleiner Eiffelturm auf einem Backsteinsockel. Und weil der auf einer Endmoräne steht, gucken wir aus 85 Metern Höhe über Plön, den großen und kleinen Plöner See, den Trammersee und Schösee. Wasser, Wasser, Wasser. Ebenfalls auf einer Anhöhe liegt das Plöner Schloss, nur wenige Schritte vom Markt, steil aufwärts. Ein großes Schloss für die kleine Stadt mit strahlend weißer Fassade. Für etwa 100 Jahre gehörte Plön zu Dänemark als Sommerresidenz des dänischen Königs. Später war Plön preußisch und das Schloss Kadettenanstalt, in der auch die Söhne des Kaisers ausgebildet wurden. Einschließlich Schwimmen im kalten Plöner See.
Sie wurden an eine Angel gehängt, in den See geworfen, dann hieß es kaiserliche Hoheit, schwimme er. Und als dann der Joachim, der Jüngste, dran war, hat die Mutter dem Kaiser so in den Ohren gelegt und gesagt, das kann nicht sein, der ist so zärtlich, der kann nur im Grunde die Schwindsucht kriegen, bau ihm doch eine Schwimmhalle.
Das jetzige Kulturforum mitten in der Stadt war die Schwimmhalle für den letzten Kaisersohn und die anderen Kadetten. Später diente das Schloss dem Plöner Gymnasium als Internat. Lucian Kaczewski hat seine Schulzeit hier verbracht.
Und wir hatten wirklich Schlafsäle von 15 bis 30. Und die Kadetten, die uns besucht hatten, sagten, oh Gott, habt ihr das vornehm? Wir mussten alle in einem Riesenschlafsaal liegen.
Als das Schloss dann richtig baufällig war, kaufte es ein Optikkonzern, der einen Teil zur eigenen Akademie machte, den anderen zum Museum. In einem der historischen Bauten im Schlosspark ist die Naturparkinfo untergebracht. Dort erzählt Thea Daubitz, Geschäftsführerin des Naturparks Holsteinische Schweiz, von Höhen und Senken und der Eiszeit.
Die höchste Erhebung ist der Wungsberg mit 167 Metern. Charakteristisch ist halt das steile Auf und Ab, was wir hier haben. Das merken dann auch die Fahrradfahrer bei uns. Und entstanden ist das vor allem in der letzten Eiszeit. Das Geröll ist von Skandinavien mit den Eismassen hergeschoben worden und aufgeschoben worden. Und es sind Rinnen und Kuhlen ausgehöhlt worden dabei. Und als das dann alles wieder abtaute, hatten wir dann diese schöne Hügellandschaft hier, die zurückblieb.
Bei dem Auf und Ab können Radler schon ins Schwitzen kommen. Für Wanderer gibt es ein dichtes Wegenetz und den Fernwanderweg Holsteinische Schweiz, der auf 53 Kilometern den Bungsberg mit den Schlössern in Plön und Eutin verbindet und die landschaftliche Vielfalt erleben lässt. Nur 15 Kilometer trennen die beiden Städte Plön und Eutin. Und doch steht in Eutin ein weiteres stattliches Schloss, das mit Türmen und Wassergraben noch an seine Zeit als Wasserburg erinnert. Burg und später Schloss waren lange Zeit Sitz des Lübecker Fürstbischofs, dem die Hansestadt zu aufmüpfig war. Um 1800 wurde der in die Jahre gekommene Barockgarten umgestaltet in einen damals modernen Landschaftspark.
Es ist übrigens der einzige Landschaftsgarten Schleswig-Holstein, der in seinen Grundzügen erhalten geblieben ist und daher ein Gartendenkmal.
Es ist nicht einfach nur ein schöner Park, sagt Gästeführerin Karin Schiro. Der Rundgang symbolisiert den idealen menschlichen Lebensweg.
Beginnt mit einem Seepavillon, das ist der Eintritt ins Leben, in das noch ungebildete Dasein. Man geht durch die Lindenallee, das ist der Weg der Erziehung und Formung des Menschen. Wir kommen am Tempel der Artemis vorbei und dort wird der Kampf der Bildung gegen die Unbildung dargestellt. Und es muss natürlich im Sinne der Aufklärung die Bildung siegen. Und dann ist man schon auf dem rechten Weg und kommt zum Sonnenuntergang. Sonnentempel, zu dem Ort der Glückseligkeit.
Im frühen 19. Jahrhundert hatte Eutin den Ruf, ein Weimar des Nordens zu sein. Zum Eutiner Kreis gehörten Wilhelm von Humboldt, Karl Maria von Weber, der Dichter Klopstock, der Goethe-Maler Wilhelm Tischbein. Nur Goethe selbst war nicht hier. Allerdings eine andere Berühmtheit, die russische Zarin Katharina die Große. Als Zehnjährige traf sie während eines Sommeraufenthaltes ihren späteren Gatten Peter III., Sohn des Herzogs von Holstein-Gottorf. Das Schlossmuseum zeigt fürstliche Wohnräume so, wie sie im 18. Jahrhundert eingerichtet waren. Und es zeigt große Schiffsmodelle, Segelschiffe aus dem frühen 18. Jahrhundert. Diese waren kein Spielzeug. Sie wurden in der Werft in St. Petersburg genutzt als Vorlage für den Schiffbau. Denn technische Zeichnungen gab es noch nicht. Im Wald bei Eutin steht die Bräutigamseiche, ein wuchtiger, etwa 600 Jahre alter Baum. Ein Astabbruch hinterließ ein recht großes Loch. Die Eiche hat eine eigene Postanschrift und das Loch ist der Briefkasten.
Da war die Förstertochter, 100 Meter weiter ist die Försterei und ein Leipziger Schokoladenfabrikant, die haben sich kennen und lieben gelernt. Und die mussten dann ihre Post irgendwo loswerden. Und dann haben sie diesen abgestorbenen Ast da gefunden, das Loch da. Und da haben sie ihre Nachrichten hinterlegt. Also das ist wirklich wahr, das ist jetzt nicht gesponnen. Ja, der Förster wollte das eigentlich nicht. Aber dann haben sie den Alten wahrscheinlich doch umgekriegt. Hier unter diesem Baum haben sie dann eben halt die Hochzeit gefeiert, weil der die mehr oder weniger das Glück gebracht hat. Ne?
Das war 1891. Seitdem wurden immer wieder Botschaften in das Astloch gelegt. Und Karl-Heinz Martens hat viele Jahre als Postbote Briefe zum Baum gebracht. Jeder kann sie rausnehmen und lesen. Als ich die Leiter hochsteige, ist das Astloch leer. Bettina Reimann aus Hannover war mir zuvor gekommen und hat den Brief der 14-jährigen Zoria gefunden.
Ich heiße Zoria Jolin und wohne in Niedersachsen in der Nähe von Lüneburg und suche eine nette Brieffreundin zum Briefeschreiben. Meine Oma wohnt in Eutin, also ziemlich in der Nähe von der Eiche.
Wir steigen aufs Rad und fahren etwa 35 Kilometer nach Nordosten. Durch Wald und Feld und kleine Dörfer, über Berg und Tal, mit dem Ziel Oldenburg. Eine kleine Stadt mit einer der bedeutendsten archäologischen Fundstätten in Schleswig-Holstein. Schon die Slawen nannten den Ort Starigard, alte Burg im 11. Jahrhundert. Die Anfänge liegen wohl um das Jahr 700. Starigard war ein wichtiger slawischer Fürstensitz. Nur wenige Schritte vom Markt wurde auf einer Kuppe die ausgedehnte Wallanlage ausgegraben.
Das heißt, die Hallenbauten in unterschiedlichen Phasen dieser Fürsten haben wir einmal, genauso wie die frühesten Bischofskirchen aus dem 10. Jahrhundert. Was natürlich dazu kommt, sind mit so einem Fürstensitz das Luxusleben. Das heißt, er hat sich auch die entsprechenden Handwerker an seinen Hof geholt, die gewissen gehobenen Lebensstandard dann auch produziert haben für ihn und sein Gefolge und wahrscheinlich auch für den Handel und hat natürlich genauso auch Händler angezogen.
Stefan Meinhardt ist Leiter des Oldenburger Wallmuseums. Der Rad- und Fußweg führt mitten durch den nun unbebauten Burgwall. Dahinter liegt das Wallmuseum mit historischen Scheunen, in denen slawische Geschichte erzählt und archäologische Funde gezeigt werden. Die stammen aus Oldenburg, aus Spandau und Köpenick und belegen Handelsbeziehungen um das Jahr 1000 bis in den Mittelmeerraum und nach Persien. Etliche kleine rekonstruierte Häuser, die wie ein slawisches Dorf um den großen Burgteich gebaut sind, machen die westslawische Welt des frühen Mittelalters erlebbar. Von Oldenburg sind es gut 10 Kilometer bis Heiligenhafen an der Küste. Das einstige Fischerdorf wuchs schon vor 50 Jahren zum Ferienort. Interessant ist der vorgelagerte Graswader. Von der Steilküste westlich des Ortes werden durch Wind und Wellen Geröll und Sand abgetragen und ostwärts geschleppt. Das Geröll lagert sich bald ab und bildet den Steinwader. Den Sand spülen die Wellen weiter. So entstehen am Graswader immer neue Sandhaken, auf denen schnell Gras wächst. Wader kommt von Werden. Auf dieser Nährung kann man gut die Verlandung beobachten.
Innerhalb von 30, 40 Jahren haben sich hier 8 Hektar gebildet. Das sind 80.000 Quadratmeter. Also Sie sehen hier Erdgeschichte.
Der Nabu betreibt auf dem Graswader eine Infostelle und Peter Fischer wandert mit Gästen übers Neuland. Auf den Sandhaken und dem flachen Wasser dazwischen tummeln sich viele Wasservögel.
Und je länger der Schnabel, desto tiefer hat er seine Nahrungsgrundlagen. Und die kleinsten, das sind die Sandregenpfeifer, die haben ganz kurze Schnäbel, die holen die kleinen Mücken, die Sandfliegen. Ja, die anderen, die gehen ins Wasser und gehen dann tiefer rein, um ihre Nahrung zu suchen. Und die Vögel sind untereinander keine Konkurrenz, weil sie verschiedene Nahrungsebenen haben.
Vor der Düne, zum Teil schon zur Hälfte auf dem Strand, stehen einige historische Ferienhäuser. Im 19. Jahrhundert von reichen Lübecker Kaufleuten gebaut. Damals noch hinter der schützenden Düne. Doch über die Zeit hat die Strömung auch hier Sand abgetragen, sodass nur noch wenige Schritte die ersten Häuser vom Wasser trennen. Sie auf Abruf stehen, trotz der Buhnen. So wird es wohl auch der neuen Feriensiedlung an der Seebrücke irgendwann ergehen.
An Friedrich Schlegel, Pillnitz, 1. September 1808. Gestern Abend im hellen Mondschein war ich wieder mit ganzer Seele in Koblenz und auf dem See Lach. Denn ebenso silbern leuchtete er damals zwischen den Rieseneichen und Buchen auf den Felsen und über den Wundersee. Wie ich damals so in die Smaragdflut hineinblickte, wo jeder Ruderschlag eine Reihe der köstlichsten Perlen aus der goldblinkenden Tiefe heraufholte und die Welle sich an der Spitze mit blinkendem Silber spielend kräuselte und der blaue Himmel hineinschien und die hohen Bäume am Ufer auch sich darin beschauten, so dass Gold und Smaragd, Perlen, Silber, Blau und Grün in unbeschreiblicher Klarheit und Tiefe sich vereinigten, ohne sich zu vermischen. Dann die waldbewachsenen Felsen um den anderthalb Stunden langen und dreiviertel Stunden breiten See, die ganz deutlich noch die Spuren von vulkanischen Ausbrüchen zeigen, und der dichte Wald, die uralten Stämme, so dass alle Vergangenheit, die mir bekannt ward und die ich mir denken kann, mir wie heute und gestern dagegen vorkam. Dann die Abtei am Ufer mit der alten Kirche, die Menschenspur und Kunst, die uns wieder Beruhigung gibt und Staunen und Erschrecken von der Seele löst. Alles das musst du selber sehen. Ich habe den besten Willen, es dir zu beschreiben, aber es geht nicht. Und das Ganze zusammen war mir nur ein Bild deiner Seele. Mir war, als schautest du mich an mit der ganzen Fülle deines Wesens. Und ich schaute dich wieder an und versenkte ganz mein Auge in das deinige, bis es in Tränen überfloss. Auch waren ein paar recht liebe Menschen mit mir, deren Heiterkeit und gutmütige Fröhlichkeit mich erfreute und die mir viel Liebe erzeigten. Dann die unbeschreiblich leicht zu atmende Luft. Oh, warum warst du nicht bei mir?
Tja, bei dieser Musik sollte Zeit eigentlich keine Rolle spielen. Es ist kurz nach 12:30. Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Sonntagsspaziergang. Das war die instrumentale Version des Titelsongs aus dem Film City of Angels, der in Los Angeles spielt. Und dorthin reisen wir jetzt, wie jedes Jahr, ist in den USA wieder den ganzen Mai über Radmonat. Dann wird in dem Land, in dem ohne Auto ja eigentlich gar nichts geht, nicht nur verstärkt Rad gefahren und für das Radfahren geworben. In Los Angeles werden Fahrräder sogar gesegnet, denn die Autostadt im Süden Kaliforniens gilt für Radfahrer als das gefährlichste Pflaster in den USA. Die halbherzigen Maßnahmen der Stadtverwaltung zum Schutz der Radfahrer helfen bisher wenig. Die Zahl der Unfalltoten ist leider hoch und die Automobillobbyisten sind sowieso dagegen. Rebecca Hillauer hat in Los Angeles einige Radaktivisten getroffen.
Vor dem Krankenhaus zum Guten Samariter in Los Angeles. Es ist 8 Uhr. Rund 100 Menschen sind trotz morgendlicher Rush-Hour zu der kleinen Feier gekommen, viele mit dem Rad. Der Geschäftsführer des Krankenhauses, Andy Leaker, trägt bei seiner Begrüßungsrede ein hautenges modisches Radoutfit.
Some of the facts are the latest statistics we have 840 people.
Laut der aktuellen Statistiken sind im vergangenen Jahr in den USA 840 Radfahrer tödlich verunglückt. Die meisten, nämlich 147, in Kalifornien. Besonders gefährlich ist es für uns hier in Los Angeles.
Caroline Kewa aus Düsseldorf, die seit mehr als 10 Jahren in Los Angeles lebt, kann das aus eigener Erfahrung bestätigen.
Also als erstes, als ich nach Amerika war, dachte ich sofort, ach Mensch, hier ist ja super Wetter, alles schön flach, ist doch genial zum Fahrradfahren. Bis man dann merkt, ist leider nicht. Das ist eine totale Autostadt. Man weiß nie, ob man heil nach Hause kommt.
So here comes the blessing, get ready. It's not over yet.
Der Höhepunkt der Veranstaltung beginnt, das Segnen der Fahrräder. Ein Kaplan, zwei Pfarrerinnen, ein Rabbi, ein Imam und ein buddhistischer Priester sprechen kurze Gebete. Krankenhauskaplan Michael Bell spritzt zuletzt Weihwasser auf die Radfahrer und Radfahrerinnen, die ihre Räder an ihm vorbeischieben. Zum Schluss bittet der Kaplan um eine Schweigeminute im Gedenken an die Verunglückten.
Thank you all for being here and may God bless you and keep you safe.
Der Stadtrat von Los Angeles bemüht sich seit Jahren, die Straßen für Radfahrer sicherer zu machen. In jedem Stadtbezirk wurde eine Hauptverkehrsstraße ausgewählt, auf der besonders viele Unfälle passiert waren. Auf einer Strecke von vielleicht 1 Kilometer sind Fahrradspuren angelegt worden, dazu vielerorts Poller und Parkbuchten sowie zusätzliche Ampeln. Manche Straßen sind auch in jede Fahrtrichtung um eine Autospur verengt worden. Entsprechend groß ist der Protest der Autolobbyisten. Doch auch Radverbände und Radaktivisten sind unzufrieden. Die geschützten Straßenabschnitte seien viel zu kurz, meint Caroline Kewa.
Hier gibt es ja diese Riesenstraßen mit 4 Spuren und dann ist ein Fahrradweg und man fährt dann so schön und dann mitten auf einer Kreuzung verschwindet dieser Fahrradweg und man befindet sich auf einer 4-spurigen Kreuzung, wo wirklich die Autos sehr schnell fahren. Und da steht man dann halt alleine. Man wird ein bisschen mulmig, wenn man da so steht, weil all die Autos kommen von allen Seiten.
Certainly a tough morning for many in this South LA community as a bicyclist was struck and killed.
Frederick Fraser trägt einen Helm, als er am 9. April 2018 den Manchester Boulevard entlang fährt und von einem viel zu schnell fahrenden Auto erfasst und durch die Luft geschleudert wird. Der bekannte Radaktivist mit dem Spitznamen Woon ist sofort tot. Sein Fahrrad zerbricht in 2 Teile.
Als ich das zum ersten Mal hörte, habe ich es einfach nicht geglaubt. Eine Woche zuvor hatte ich noch einen Freund, der zu unserer Gruppenfahrt auftaucht. Und dann höre ich, dass er tot sein soll. Ich konnte es nicht fassen.
Sagt Edin Barrientos. Er ist 27 und verdient sein Geld als Fahrradkurier. Jeden Montagabend organisiert er mit anderen jungen Männern eine Gruppenfahrt, bei der auch Frederick Fraser mitmachte. Die Stelle, an der Freund verunglückte, liegt im Süden von Los Angeles, ein Arbeiterviertel, in dem auch Edin Barrientos wohnt. Hier gibt es Drogen und Kriminalität zuhauf, aber keine Radwege.
In diesem Gebiet wird die Autokultur gefeiert und die Rücksichtslosigkeit. Deshalb fahren die Leute 100, wo nur 50 Stundenkilometer erlaubt sind. Wir brauchen dringend Radspuren und mehr Videoüberwachung auf der Straße und Polizisten, die Rasern Strafzettel schreiben.
Die deutsche Caroline Kewa dokumentiert als Fotografin die Radszene in Los Angeles. Bei Gruppenfahrten schießt sie Fotos, die in dem USA-weiten Radmonat Mai im Museum des kalifornischen Transportministeriums ausgestellt werden. Die Bilder zeigen, wie gefährlich das Radfahren hier ist und wie viel Spaß es machen kann. Weil die Straßen tagsüber zu dicht befahren sind, finden die meisten Gruppenfahrten der Radaktivisten nachts statt. Caroline Kewa organisiert regelmäßig Galerieführungen per Rad. Sie nennt diese Touren Art Crash. Dabei radelt die Gruppe gemeinsam von Galerie zu Galerie. Bei mancher Galerie gibt es kostenlose Drinks und Häppchen.
in Los Angeles besonders. Man sitzt die meiste Zeit im Auto. Die meisten Leute arbeiten hier wahnsinnig lange Zeiten. Und da wird also nicht so viel da kommuniziert mit Leuten. Es gab ganz tolle Gruppenrides. Es waren hunderte von Leuten. Das ist mehr eigentlich ein Social Interaction. Also man unterhält sich, man lernt Leute kennen und dann fährt man wieder weiter.
Beim Art Crash von Caroline Kevan diesem Abend nehmen mehr als 40 Leute teil. Sie radeln neben und hintereinander, nehmen eine ganze rechte Fahrspur ein. Denn als Gruppe fühlen sie sich sichtbarer, stärker und geschützter. Ab und an hupt ein Autofahrer, die meisten Autos weichen aber auf die linke Fahrspur aus. Mit dabei sind auch Jeremy und Matteo aus Wien.
Ich dachte mir, okay, ganz ehrlich, so viel Unterschied kann ja nicht sein. Die Stadt ist ein bisschen größer, muss ich halt ein bisschen länger trampeln, aber ich wusste nicht, dass wirklich also Autofahrer hier auf eine Aggressivität sind.
Solche Gruppenfahrten sind die Antwort. Dann wissen die Leute, dass es uns gibt. Je mehr Fahrten wir machen, desto mehr nähern wir uns der kritischen Masse. Und es wird sicherer für alle. Und je sicherer es wird, desto mehr fahren wiederum mit dem Rad. Und unsere Bewegung wächst.
Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. Zwei Räder, ein Lenker und das reicht. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahr, dann ist die Welt ganz einfach. Die Autos stehen im Stau, ich fahr vorbei. Alle Ampeln grün, die Bahn ist frei. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahr, mitten durch die Stadt. Fahrrad fahren, wenn ich mit meinem Fahrrad fahr. Ich trete in die Pedale und brauch keine Motoren. Fahrrad fahren, nichts ist so schön wie Fahrrad fahren. Für mich das Ideale, der Wind weht um die Ohren. Manchmal läuft im Leben alles glatt. Vorausgesetzt, dass man ein Fahrrad hat, dann fliegen die Gedanken. Und man braucht auch nicht zu tanken. Die Polizei grüßt freundlich guten Tag, weil ich immer alles richtig mach. Solltest du ohne Fahrrad sein, könnte ich dir meins leihen. Fahrrad fahren, nichts ist so schön wie Fahrrad fahren. Aufs Auto kann ich pfeifen, ich brauche nur zwei Reifen. Und wenn es dann mal regnet, setz ich ne Mütze auf. Und wenn es noch mal regnet, nehme ich den Regen gern in Kauf. Besser so, als wenn ich lauf.
Tja, vom Fahrradfahren jetzt zum Bahnfahren. Unser Geräuschesammler aus Wien, Lothar Bodingbauer, hat uns wieder mal eine akustische Beobachtung geschickt. Aber nein, diesmal ist da gar nichts so richtig zu hören. Er erzählt uns selbst, worum es geht.
Geräusche finden ja immer in der Gegenwart statt. Und wer über sie spricht, muss sie aus der Vergangenheit zurückholen. Vielleicht mit technischen Mitteln, aber ein Aufnahmegerät war damals nicht dabei. Das folgende Geräusch kann ich Ihnen nicht vorspielen. Es ist ein tiefes, herzzerreißendes Schluchzen, das aus der Ecke kommt. Der Zug hat Straßburg erreicht und jemand ist zugestiegen, hat sich in die Ecke der obersten Etage im Liegewagen zurückgezogen und weint und weint und weint so herzzerreißend, dass der Student in der obersten Etage gegenüber fragt, was leicht los wäre. Und das Mädchen erzählt von einem Sommer in Straßburg, einem Filmworkshop, an dem es teilgenommen hat, und dass es jetzt wieder nach Bulgarien zurückfährt und dass es nie dorthin zurück wird können, wo es so schön war. Ob er ihre Hand halten könnte, fragt sie den Studenten gegenüber, und er hält ihre Hand, und so schlafen sie ein. Die Hände über den tiefen Raum des Liegewagenabteils verbunden, im dritten Stock, auf der dritten Ebene, ganz oben. Am Morgen steigt er aus, im Nebel von Wels, einem Umsteigebahnhof in Oberösterreich, wo der Zug wieder hält. Und sie schaut ihn an, und er schaut sie an. Eine Sekunde, vielleicht zwei.
That sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free. Just take it from me, honey child. Let me tell you now, child. That morning sun here to greet us with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone. She ain't gonna quit till you're smiling now. Tell you, child, let me tell you, honey, child, that morning sun has come to greet you. She's peeking round the corner, just waiting just to meet you, shining down on all your troubles. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child, 'cause this world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, honey, child. Let me tell you now, child. This world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, honey, child. Let me tell you now, child. Ah, honey, child. Let me tell you now, child. Ah, honey, child. Let
tell your child.
Melody Gardot heißt die Sängerin, die wir hörten. Morning Sun, Morgensonne, so heißt der Titel. Und wir kommen nochmal zurück zum Tag der Parke. Sie wissen ja noch, wir waren anfangs dieser Sendestunde in der holsteinischen Schweiz unterwegs. Tag der Parke heute, 24. Mai. Man kann in Parks in den Morgenstunden Dinge erleben, die tagsüber nicht so sehr an der Tagesordnung sind. Und auch die Gedanken gehen dann in andere Richtungen. So geht es jedenfalls meiner Kollegin Ursula Menzer. Auch diesmal geht sie durch einen Park und sie nimmt uns mit. Und Sie werden gleich sehen, welche geschichtlichen Erinnerungen ihr dabei in den Sinn kommen.
In der frischen, sonnenerwärmten Morgenluft liegt ein holzig-bitterer Duft. Er geht von den geschnittenen Einfassungen der Beete aus, an denen ich entlang streiche. So riecht es in mittelalterlichen Klostergärten, so riecht es in italienischen Renaissancegärten, mit ihren Umrandungen und Ornamenten aus Buchsbaum. Seit Mitte März führen mich meine Spaziergänge frühmorgens in den kleinen Park. Auch an diesem Morgen ist er um diese Zeit nahezu leer. Distanzregel und Schutzmaske sind unnötig. Ich schreite aus, atme Lungenflügel stärkend tief durch. Fast zu vergessen, dass die Corona-Pandemie mit ihren komplexen Maßnahmen seit Wochen unser Denken und Handeln durchzieht. Der Park war im 19. Jahrhundert der Eppendorfer Sommerlandsitz eines Hamburger Senators. Damals lag das Gelände noch vor den Toren der Stadt. Die frühere Villa des Senators ist nicht mehr erhalten. In den von geschützten Gartenanlagen umgebenen Landsitzen konnte man sich in aller Abgeschiedenheit ergehen. Sie waren nicht selten hochprivilegierte Fluchtorte vor Hitze, Feuchtigkeit, Gestank, Krankheiten. Besonders in den schnell wachsenden Großstädten des 19. Jahrhunderts grassierten Seuchen, nicht zuletzt infolge schlechter Wasserversorgung und unvorstellbaren hygienischen Bedingungen in den ärmeren Wohnvierteln. Speziell die Cholera griff um sich, immerhin nicht mehr die Pest. Über 500 Jahre früher, Mitte des 14. Jahrhunderts, schrieb der italienische Schriftsteller Giovanni Boccaccio, nachdem die Pest Florenz heimgesucht hatte, einen Klassiker der Flucht auf den Landsitzliteratur. In seiner Novellensammlung Il Decamerone begleitet er eine Gruppe junger Damen und Herren, die mitsamt ihrer Dienerschaft vor dem tödlichen Pestübel aus der Stadt flieht. Schutz suchen sie in der prachtvollen Landschaft der toskanischen Hügel. Die lebenslustige Schar, privilegiert und wohlerzogen, setzt sich aus Abkömmlingen des florentinischen Patriziats zusammen. Ihre Unterkünfte? Luxuriöse Villen und Schlösser. Nach 2 Meilen erreicht die Gruppe ihren ersten Bestimmungsort.
Er lag auf einem Hügel, der nach allen Seiten ein wenig von den Landstraßen entfernt war, bedeckt mit allerlei Gesträuch und Pflanzen, deren frisches Grün lieblich anzuschauen war. Auf dem Hügel stand ein Palast, umgeben von wunderschönen Gärten, anmutigen Wiesen und kühlen Quellen, welcher inwendig einen geräumigen Hofplatz hatte, viele schöne Zimmer und Säle mit den herrlichsten Malereien verziert und Keller gefüllt mit köstlichsten Weinen.
Im Takt von einigen Tagen wandert die Schar zu einem neuen, ebenso freundlichen und aufs Beste ausgestatteten Domizil. Unterwegs begegnen sie Tieren, die ihre Schreckhaftigkeit verloren haben. Der verheerenden Pest wegen, die jegliches Wirtschaftsleben zum Erliegen bringt, werden sie nicht mehr gejagt. Ein Paradies vor dem Hintergrund des Todes und des gesellschaftlichen Niedergangs. Eine Utopie des guten und schönen Lebens, erkauft um den Preis gesellschaftlicher Segregation. Die kleine Reisegruppe wirkt aus heutiger Sicht wie von einem Rundum-Sorglos-Paket umhüllt, das der Tourismus des späten 20. Jahrhunderts erfand. Wo alles eingerichtet ist, um in Freude und Lust zu leben, wie Boccaccios Decamerone-Programm lautet, so ist das Lustwandeln die dementsprechende Art der Bewegungsform. Gehen, langsam und unter angenehmen Gesprächen, Lieder singend, Kränze flechtend.
Hier haben wir Gärten und Wiesen und allerlei andere Luftörter, wo ein jeder nach seinem Belieben lustwandeln kann. Und sobald es 3 Uhr ist, wollen wir uns alle hier versammeln, um im Kühlen zu essen.
Diskrete Hygieneangebote fehlen nicht. Bei ihrer Rückkehr finden die jungen Frauen und Männer den Boden mit Blumen und wohlriechenden Kräutern bestreut und Wasser zum Händewaschen vor. Frühmorgens, bis die Sonne steigt, unternehmen sie kurzweilige Ausflüge, wandern entspannt, denn sie wissen sich außerhalb des Infektionsgebietes. Aber die Gefahr des Todes bleibt als Möglichkeit in der Reflexion erhalten.
Sie hatten sich bekränzt mit Eichenlaub und trugen in den Händen große Sträuße von wohlriechenden Kräutern und Blumen. Und wer ihnen begegnete, der konnte nichts anderes von ihnen denken, als dass ihnen der Tod entweder nichts anhaben könnte oder dass sie ihm fröhlich entgegengingen. So wanderten sie Schritt vor Schritt unter Gesang, Gesprächen und Scherzen nach dem Palaste zurück.
Die Clique verbringt 2 glückliche Wochen zusammen mit Lustwandeln, Spazieren, Gehen, Wandern. Der Umgang miteinander ist von wertschätzender Freundlichkeit. Alle Beteiligten sind gesellig und kommunikativ. Die Nachmittage sind dem Erzählen von Geschichten gewidmet, die jeweils unter einem anderen Motto stehen: Liebe und Betrug, Glück und Lebensklugheit, Frivolität und blasphemische Frechheiten inklusive. Dann kehrt die illustre Schar nach Florenz zurück, obwohl die Pest noch nicht ausgestanden ist. Und der Autor Boccaccio? Er erklärt nichts. Vertraut er auf die moralische Wirkung der Erzählungen? Erfährt die Gruppe der jungen Florentiner im Rahmen von Gemeinschaft und Isolation eine Reifung? Distanzieren sie sich von ihrem Eskapismus, von ihrem hedonistischen Bedürfnis nach einer exklusiven Parallelgesellschaft im Luxusresort, in der die Reichen überleben, während die Armen ungerührt dem Verderben überlassen bleiben? Haben sie etwas gelernt? Immerhin wurde im Italien dieser Zeit die Quarantäne erfunden. Die Humanisierung der Quarantäne, Abstand halten ist geboten, doch nur in Kombination mit sozialer Nähe, mit Fürsorge, brauchte dann noch etwas länger. Jetzt für den Heimweg durch die Straßen der Gegenwart, Schutzmaske auf, Abstand halten, im Zweifelsfalle, wie in Boccaccios Gemeinschaft der Höflichen, dem anderen stilvoll den Vortritt lassen.
Ja, das war ein Sonntagsspaziergang von Ursula Menzer, Lustwandeln mit Boccaccio. So war ihr Motto, Lustwandeln, ein etwas aus dem aktuellen praktischen Wortschatz verschwundener Ausdruck. Aber es lohnt sich natürlich, darüber nachzudenken. Vielleicht auch im nächsten Sonntagsspaziergang zu Pfingsten, Pfingstsonntag. Es soll dann unter anderem nach Garmisch-Partenkirchen gehen. Das ist die Heimat von Michael Ende. Den kennen Sie, einer der erfolgreichsten deutschen Jugendbuchautoren. Die unendliche Geschichte, Momo, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, ist alles von ihm. So, also ich lade Sie sehr herzlich ein für den kommenden Sonntag. 11.30 Uhr geht's los, wie Sie seit ehedem gewöhnt sind. Hier hören wir noch Vola Vola. Das ist eine traditionelle Melodie aus den Abruzzen. Verleben Sie einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Und wenn Sie diese Woche reisen, dann tun Sie es mit Vergnügen.